Der ist wirklich der Einzige, der echt noch einen Kicker liest.
Aber ist ja auch gut.
Ja.
Ist ja auch gut.
Das ist Print wirkt.
Print wirkt.
Was? Guten Morgen.
Was stöhnst du so?
Ich hab den Kicker.
Warum? Du hast jetzt zum 17. Mal Gumo gesagt.
Ja, ich bin, der Sprachchip ist noch nicht
an. Hat das gute alte Morgen ersetzt von Facebook? Früher haben die Leute geschrieben, Foto vom Kaffee.
Facebook.
Und dann Morgen.
Stimmt, ja, da war was.
Wegen,
ja.
Gähn, weil man morgens noch müde ist.
Ach so.
Ja, das wollte ich. Wie geht's euch denn am Tag danach?
Müde bin ich, also Morgen trifft's. Nee, ich bin tatsächlich müde. Ansonsten freue ich mich natürlich, dass Armin Laschet es nochmal in der aktuellen Konstellation geschafft hat, nochmal Schröder von 2,5 zu imitieren. Sie glauben doch nicht, dass meine Partei auf ein Koalitionsangebot eingeht, in der die Opposition den Kanzler stellt. Wird nicht passieren. Man sieht ja gar nichts vor. Toll. Also klasse.
Ja, ich komme ja direkt.
Findest du wirklich, dass er das gemacht hat?
Ja, selbstverständlich.
Nein, aber nicht in Schröder-Manier. Ich fand eigentlich, dass
Nein, natürlich nicht in Schröder-Manier, weil dafür.
Er ist ja aus Aachen.
Ja, dafür fehlen ihm. Nee, dafür fehlt ihm natürlich auch das Selbstbewusstsein. Der saß natürlich in dieser Elefantenrunde reichlich angenockt.
Warum heißt die eigentlich Elefantenrunde?
Elefantenfriedhof wäre wahrscheinlich auch passender gewesen. Tja, hey, weiß
ich
auch
bin
nicht.
Ja direkt aus Berlin aus dem Wahllokal quasi hergelaufen.
Na, du stehst doch eigentlich noch an, oder? Eigentlich muss man dazu sagen, also Lukas Vogelsang ist in einer Schlange und wartet immer noch darauf, dass er in Berlin die Stimme abgibt. Die Schlange ist mittlerweile so weit, dass sie von Hamburg bis zum Wahllokal im Wedding reicht.
Das ist absolut richtig. So ist es.
Es ist fast so schlimm. Also ich hab ein herausragendes Wochenende hinter mir. Samstag in Leipzig. Im alten Zentralstadion,
ach,
in der
schön.
Red Bull Arena.
Ja.
Das war schon fantastisch. Also da war ich sehr froh, dass ich den Zug von Berlin-Südkreuz nach Leipzig genommen habe und dann zum Stadion laufen durfte. Das war ein großes Vergnügen. Und dann Sonntag, das hat es noch einmal getoppt. Ich glaube, 3,5 Stunden musste man so im Durchschnitt anstehen, um Wahnsinn. Seine Stimme abgeben zu können. Und man muss sich jetzt auch noch mal fragen, ja, vielen Dank Rot-Rot-Grün in Berlin. Welcher Volltrottel hat sich denn gedacht, pass auf, Wahltag, Großwahltag in Berlin mit Bürgermeisterwahl, allem drum und dran. Wir machen auch noch den Berlin-Marathon. So, dass manche Leute in Kreuzberg gar nicht zu ihrem Wahllokal laufen konnten, weil sie dann durch den Marathon gemusst hätten.
Naja, so, das aber hättest du ja theoretisch erstmal 42 Kilometer rennen können mit dem Wahlzettel in der Hand.
42,195 bitte, ja?
Ja, ja, nee. Um
aber
Gottes
vorne
Willen.
Dran, weißt du, statt der Startnummer hast du dein Wahllokal vorne drauf.
Ja, du
712
dann.
Und mit der Nummer 712.
Oder du machst einen Wahlzettel direkt vorne dran, so wie Armin Laschet.
Was dazu geführt hat,
wirklich, übrigens, jetzt hörst du mal auf.
Was kann ich denn dafür, dass du da so einen Volltrottel wählst? Der wirklich, ja, Entschuldigung.
Entschuldige
mich. Vor allen Dingen immer so zu tun, als würde ich den armen Armin Laschet kritisieren.
Nein, aber wirklich. Doch, aber
was kann ich denn dafür, dass der seinen Zettel da reinsteckt und vorne seine zwei Kreuze bei der CDU, der ist noch nicht mal hin, der wirklich seinen Wahlkampf der größtmöglichen Pannenerreichung bis zur Urne durchzieht und selbst dann noch den Wahlzettel falsch da einwirft.
Also
Kann ich doch niemanden mehr verteidigen.
Ist er der Kevin Pannewitz? Der CDU?
Ja,
sag
wirklich?
Mal, ich probiere es ja hier einfach mit Fußball weiterhin. Ich
Fußball.
Ich wedel mit diesem Kicker.
Ja.
Da muss man aber auch einfach sagen, ich habe Sonntag, weil ich eben 8,5 Stunden am Wahllokal stand, wenig gesehen vom Fußball.
Ja.
Deswegen muss Mike heute mal ein bisschen die Themen übernehmen. Aber man muss den Kicker wirklich beglückwünschen zu diesem tollen Titel heute. Ich halte es mal hoch, damit es Micky auch sieht. Das muss man schaffen, an einem Montag nach Schön. Einem 0-6 in Leipzig den Titel zu machen, der Hoffnungsträger, wie Freddy Bobic Hertha BSC wieder in die Spur bringen will.
Ja,
also
es ist
entweder in weiser Voraussicht oder mit dem Mute der Verzweiflung, weil man nichts anderes mehr machen konnte.
Ja, also es heißt ja in dem Fall ja, also man muss der Fairness halber sagen, es heißt ja der Hoffnungsträger und nicht der Leistungsträger. Ja. Das heißt, Hoffnung besteht natürlich also bis zu einem gewissen Grad immer und wie er die in die Spur bringen will und nicht wie er es tut. Von daher ist es jetzt, aber sagen wir mal, es gibt glücklichere Zeitpunkte.
Ja, ich vielleicht auf jeden Fall jetzt mal ganz kurz, ich kann jetzt relaten, wie die Kids sagen.
Kids.
Du warst doch schon mal, Micky, du warst doch schon mal in München, als Dortmund wie viele Tore bekommen hat?
Mehrfach war ich schon in München, als Dortmund.
Auch so 5 oder 6.
Ja, ja, aber so schon nach 20 Minuten 0-4.
Weil ich wurde danach
an Dennis May, der saß da neben mir.
Ich wurde danach gefragt, wie es mir ging, ob ich jetzt enttäuscht war. Man ist aber ab 0-4 nicht mehr enttäuscht, weil es so klar ist, also es wäre viel schlimmer gewesen, ja, ja. Hertha hält mit Glück und viel Einsatz und Kampfgeisten 1-1. Und so in der 90. fällt so ein Kullertor nach dem Eckball. Und
genau, oder wie das. Bochum gegen Hertha verloren hat. So willst du nicht verlieren. Ja, so wie das, Bochum gegen Hertha verloren hat.
Und das hängt
dir
richtig lang nach. Aber so die zweite Klatsche innerhalb von 4 Wochen, wo du sagst, okay, das andere Team ist so dominant. Und deine, und deine Helden, in Anführungsstrichen, haben derart kapituliert, dass du da, da gehst du raus, schüttest das direkt ab, isst noch eine Bratwurst auf der Wiese und bist dann auch wieder im Zug zurück.
Da ist ja Freddy Bobic, kann man sagen, sowas wie die Lebensversicherung von Hertha.
Ist das deine Überleitung? Es ist handwerklich sauber, inhaltlich natürlich für einen Werbepartner nur bedingt schön, dass man dann nach einem 0-6 dann.
Aber die Überleitung ist gut. Unser Partner heute ist die Ergo Unfallversicherung.
Wusstest du, wie oft in Deutschland ein Unfall passiert? Also auf so einer Zeitschiene quasi. Also wenn du jetzt sagen könntest, keine Ahnung, jeden Tag einen Unfall oder jede Minute einen
Unfall.
Definiere
Unfall, weil ich habe gelernt, die meisten Unfälle passieren im Haushalt.
Und da sind wir schon am ersten Punkt, weil die Ergo-Unfallversicherung die komplette Unfallversicherung abdeckt. Also alle Unfälle außerhalb und innerhalb, beim Arbeitsplatz, Kindergarten, Schule, Uni, auf dem Hinweg, auf dem Rückweg. Alles das ist versichert und das ist so wichtig, weil tatsächlich, Achtung, alle 4 Sekunden ein Unfall passiert in Deutschland.
Aber dann brauchst du ja einen starken Partner an deiner Seite, wenn so etwas passiert.
Und deshalb die Ergo-Unfallversicherung, die unterstützt euch nämlich genau dann, wenn ihr einen Unfall hattet, mit finanziellen Hilfen und Top-Beratung im Grundschutz und ergänzend mit individuellen Bausteinen wie dem Verletzungsgeld beispielsweise. Bei bestimmten Verletzungen werden dann bis zu 3.000 Euro gezahlt, also deutlich mehr als nur ein Trostpflaster. Der Schutz gilt sogar weltweit rund um die Uhr und alles ohne Gesundheitsfragen vorab möglich.
Informiert euch auf ergo.de/Unfallversicherung und bleibt gesund.
Absolut. Wir packen natürlich den Link nochmal in die Shownotes, damit ihr das alles nachlesen könnt. So.
Cogito ergo sum, sage ich immer. Ich denke, darum bin ich, Klammer auf, gut versichert, Klammer zu, Herr Döcker. Damit ich als alter Lateiner da auch nochmal meinen Beitrag.
Ich habe aus Berliner Zeiten übrigens noch die Handynummer von Beate Rehhagel und würde sie meistbietend verkaufen. Ist übrigens geil, was die Hörer natürlich nicht sehen können. Micky hat heute so eine Art Seemanns.
Ist richtig.
Pulli an, aber mit, wie nennt man das dann? Wenn das
Zipper nennt man
mit
das.
Mit einem Zipper.
Ja, ist ein
Zipper. Den hat tatsächlich in leichter Abwandlung mein alter Physiklehrer immer getragen.
Ja.
Der übrigens auch mit Otto Rehhages Stimme gesprochen hat und der dann immer gesagt hat, wenn man so auf Kipp stand und er wollte niemanden durchfallen lassen. Also ich war eine klassische 5 in Physik, aber er hat dann immer gesagt, in dieser Rehhages Stimme, Lukas Vogelsang, also 5, aber Tafelwischen A3+.
Sehr gut. Ja, ich habe ja diesen. Ich hab ja
so
diesen
ist übrigens unser Podcast, ne? Also sportlich 5, aber, Tafelwischen 3+.
Absolut.
Deswegen.
Richtig. Ja. Nee, ich habe diesen Zipper, weil ich war ja am Wochenende auf Sylt. Und und bin natürlich dann sofort hier.
So haben wir es richtig.
Hummel, ne? Boss. Ja. Ich sag dir, wie es.
Rechts leben, links wählen, ne? So. Das haben wir ja.
Ich bin der Klaus Ernst von MML, das ist völlig klar. Ich sag's dir, wie es ist. Wenn man auf Sylt, also wenn man da wieder runterkommt von der Insel, also der Porsche-Kauf ist mir vergangen, das sag ich dir. Ist mir vergangen.
Ja.
Aber wahnsinnig viel eitles, altes Geld und unglaublich viel dummes neues Geld. Und dazwischen Leute, die meinen, der Sansibar-Hoodie wäre also jetzt State of the Art. Und irgendwo dazwischen ich.
Hast du den, aber normalerweise musst du doch, den Pullover musst du dir doch so über
eigentlich
den...
Eigentlich ja.
Und
eigentlich
zusammenbinden
ja.
Und über...
Ja, das ist ja eher so Kampen, da wo Kalle Rummenigge sein Haus hat. Übrigens ein riesen FC Bayern-Logo in der Einfahrt, also in den Boden eingelassen.
Du warst zum Geburtstag von Kalle Rummenigge auf Sylt und bist nicht gratulieren
Karl-Heinz,
gegangen.
Bitte, ja, kannst den Karl-Heinz zu gratulieren, ja, bitte.
Ich weiß
nicht. Und ich bin ja eher so der Morsum-Look, weißt du, so hier so also richtig einsam, ein Bäcker, ein Edeka und Krabbenpulen, ne? Und Schafscheiße.
Ist Morsum eigentlich das Eimsbüttel von Sylt?
Nee, Morsum ist ja...
Also oder nee, Hörnum ist das Eimsbüttel von Sylt, ne?
Was ist denn das Kennzeichen von Eimsbüttel, in dem Falle Hafermilch, meinst du dann? Oder was soll das denn sein?
Ja, so leerer Hafermilch, so ein Mix aus...
Um ehrlich zu sein, ich kenne mich auf der Insel überhaupt nicht.
Das Kennzeichen von Eimsbüttel nicht auch Haha? Ja, aber ich möchte nur sagen, also Micky Beisenherz war am Wochenende auf Sylt zum richtig. Geburtstag von Karl-Heinz Rummenigge.
Ich wollte ganz kurz eine Sache noch, bevor ich es vergesse. Ich wollte die letzte Viertelstunde des Spieltages sehen. Jetzt muss man sich vorstellen, ich war ja nur mit meiner Tochter dort, ja, und macht den ganzen Tag, das ganze Wochenende natürlich nur Programm für sie, so was an was sie so Spaß hat. Und dann fahren wir langsam wieder Richtung Hotel. Und dann sage ich zu ihr so, jetzt möchte ich mal eine Viertelstunde lang in der Kneipe ein Bier trinken und die letzte Viertelstunde des Spieltages sehen. Nein, Papa, ich möchte sofort zurück ins Hotel. Und dann habe ich wirklich da gesessen, neben ihr im Auto, so wie Friedrich Merz neben Hubertus Heil bei Maischberger und habe mich wirklich gehört, sehr unangenehme Diskussion mit diesem Kind. Und habe ich so leicht so Arme verschränkt, aber sehr unangenehm.
Hast du einen Sakko ausgezogen?
Ja, das die Diskussion könnte sein. Nee, aber wirklich, also ja.
Ich habe was dagegen, weil jetzt, ja. Sonst geht mir diese, ich schaffe nie wieder in dieser Sendung eine Kalle Rummenigge Überleitung.
Ja, du hast recht, du hast recht.
Weil ich habe was gefunden. Es gibt ja diese Werbebots, diese Marktschreier da auf Facebook und die machen jetzt auch Werbung mit Karl-Heinz Rummenigge mit Kalle. Okay. Hier, ich hatte euch das gestern geschickt. Zum Beispiel von Gadgets Global oder Games Chapter. Ausschnitte, dann ist so ein Screenshot aus dem Interview mit Jochen Breyer.
Ja.
Damals im Sportstudio, glaube ich.
Ja,
Und dann steht da drüber, also drunter steht ganz groß, Karl-Heinz sagte Dinge, die niemand erwartet hätte. Und dann so ein Link und da drüber steht, Karl bemerkte nicht, dass die Kamera noch filmt, als er versehentlich enthüllte, wie er sein Geld verdient. Und die nächste ist ganz ähnlich, wieder Screenshot, Jochen Breyer, darunter, deutsche Staatsbürger können von dieser einmaligen Möglichkeit profitieren. Link, dann, das sollte eigentlich nicht an die Öffentlichkeit, aber in einer Live-Sendung platzt es aus ihm heraus. Das wird Folgen für Karl und uns alle haben.
Okay, interessant.
Pottwerbung mit Kalle.
Für Karl.
Für Karl, ne?
Dabei heißt er doch...
Karl-Heinz.
So, ist es. Ja. Können wir jetzt anfangen, bitte?
Ja, stimmt, Fußball. Ja,
Fußball. Leichte, kurze musikalische Untermalung. Musik, bitte.
Fußball, CDU.
Es ist die 8. Folge von Fußball MML.
Sehr gut, sehr gut.
Und zwar in der Saison 21-22. Begrüßen Sie bitte den Sozen-Influencer Micky Beisenherz.
Das bleibe ich auch wenn Sie dagegen arbeiten.
Hier ist er, der Thomas Gottschalk, der beschissensten Innenwette Deutschlands. Hier ist Mike Nöcker.
Guten Tag, meine Freundinnen und Freunde. Ich möchte mich jetzt schon mal bedanken für die vielen Helferinnen und Helfer und natürlich für alle, die diesen Podcast eingeschaltet haben. Bitte begrüßen Sie an dieser Stelle, immer noch in der Schlange stehend, hier ist Lukas Vogelsang.
Guten Tag.
Begrüßen Sie den Mann, der zusammen mit der Polizei Oliver Pocher beim Strandkorb Open Air in Süderlügung abgeführt hat.
Um es nochmal mit Blumentopf zu sagen, ein echter Partylöwe lässt sich niemals von der Warteschlange fressen.
Oh, Hallöchen. Ja.
So, und damit schon, es ist ein Festival der Überleitung, es ist fast wie Piep mit Verona Feldbusch damals.
Ja.
Überleitung. Mal sag mal, Mike, was fällt dir eigentlich zum Thema Strandkorb ein?
Oh, da fällt mir, warte mal. SC Freiburg. Volker Finke.
Nach 66 Jahren.
Da hört das Leben auf und zwar im Dreisamstadion.
Ja. Nach 66 Jahren, da hört das Leben auf.
Nach 999 Bundesligatoren. Also die Geschichte muss man sich auch tatsächlich mal auf der Zunge zergehen lassen. 996 Bundesligatore waren gefallen vor dem letzten Spiel.
Ja.
Und deswegen hat der SC Freiburg, damit die Zahl dann auch so schön ist, auch nochmal 3:0 gewonnen zum Abschied. Damit es 999 Bundesliga-Tore.
Schöne Zahl trotzdem, ja. Ja, das Dreisamstadion, traurig. Also ich finde es schade. Ich finde es schade, dass auch diese Tradition endet. ich erinnere mich noch an diese wunderbaren Nachmittage bei RAN auf Sat 1, wo es dann immer hieß, Temperaturrekord im Dreisamstadion, irgendwie so gefühlt 53 Grad Celsius im Kessel von Freiburg. Es war ja immer das Stadion, du wusstest immer, es ist jetzt wieder so der 15. Mai, es ist so der vorletzte Spieltag und es ist einfach unfassbar heiß in dem Stadion an der Dreisam. Ja, und jetzt ist das auch vorbei.
Mein Großvater wollte immer nach Freiburg ziehen, weil er gesagt hat, das ist die Stadt mit den meisten Sonnenstunden, da ist es warm, das ist schon, das ist schon Süden. Ja. Ja. Und so wurde aus Freiburg auch immer berichtet. Und deswegen saßen ja Volker Finke und sein Co-Trainer wirklich 6 Jahre. Das ist mir total entfallen. Ich habe es im Kicker wieder gesehen, das Bild. 6 Jahre saßen die in einem Strandkorb.
Ja, ja.
Also
ja,
weiter weg kann man natürlich von Sylt und dem Meer nicht sein. Aber gefühlt eigentlich die richtige Bestuhlung für dieses doch sehr sonnendurchflutete Stadion, in dem es fantastische Momente gab. Also ich erinnere mich natürlich an dieses sagenhafte 5:1 der Freiburger um Rodolfo, Esteban, Cardoso. Das bleibt hängen.
Ralf Kohl, der Gönzler, wie sie ihn genannt haben.
Ja,
Uwe Wassmar.
Genau. Man darf nicht vergessen, dieses Stadion ist auch sehr nah neben einer Driving Range gebaut worden. Ne?
Ach ja, sehr gut.
Ja, remember. Ja. Also nicht nur auf der einen Seite, auf der einen Seite der Schwarzwald, auf der anderen Seite eine Driving Range.
Ja.
Da flogen die Golfbälle schon
die
mal
Fans etwas. Die Fans beim SC Freiburg, Generation Golf.
Ja. Nee, sehr schön. Nein, wusstet ihr übrigens,
dass... Da wird hier gerade Gewalt relativiert.
Ja.
Ja?
Wusstet ihr übrigens, dass der SC Freiburg immer mit einer Sondergenehmigung in diesem Stadion spielen konnte? Weil zum einen ist es ja das kürzeste Stadion, also es hat den kleinsten Rasen und es hat 1 Meter Gefälle von links nach rechts. Also, und das finde ich schon ehrlicherweise sehr komisch, das mit dem kurzen Rasen oder viel zu kurzen Rasen. Ich glaube, wir reden also auf jeden Fall unter 100 Meter, aber
sehr kompakt.
95
also,
oder so.
Also ich will jetzt nicht, also damit sich das Gefälle, also liebe Fußballinteressierte, aber dann doch nicht so kundige Leute, also sie, um Ihnen das Stadion von Freiburg mal zu beschreiben, also es ist schon ein Gefälle, also man kann das schon sehen, also es ist so regelmäßig, haben sich an der einen Torauslinie ungefähr 200 Iren versammelt, um dann einem Käserad hinterher zu laufen. Und das ist immer regelmäßig im Dreisamstadion gewesen.
Aber es war, als ich angefangen habe, den Kicker und die Sportbild zu kaufen am Kiosk, also so ungefähr vor 25 Jahren, da habe ich dann wirklich diese Geschichte gelesen, da ist ein Gefälle und man stellt sich ja dann vor, dass das abschüssig ist.
Klar.
Da sind wir wieder bei, wie letzte Woche bei Tsubasa Ozora, schieß, wenn du das Tor siehst.
Ja.
Und man hat das Gefühl gehabt, eine Mannschaft musste bergauf laufen.
Ja.
Aber ich weiß gar nicht, ob das letztendlich ein Nachteil war für die Mannschaft, die bergauf laufen musste. Ich habe mir nur damals immer vorgestellt, dass Jörg Schmadtke in seinem bunten Trikot dort steht und die Bälle auf ihn automatisch zugerollt kommen, wenn er auf der falschen Seite beginnt. Aber das ist ja auch ein Teil dieser Geschichte, dieses Stadions, diese unsagbar geilen Trikots von Jörg Schmadtke, kann man sich heute bei der griesgrämigen Pudelmütze gar nicht mehr vorstellen, dass der mal so ein bunter Hund war.
Ja, die Scheiße wird heute halt unter dem Namen Balenciaga für 2000 Euro pro T-Shirt verkauft. Ne? Das ist
oder im Fanshop beim FC Bayern. Da sieht es ja ähnlich
über
aus.
Über Kleinanzeigen.
Ja.
Kleinanzeigen, schön.
Oh, sehr gut.
Ja, gefällt
mir. Those were the days, my friend.
Ja, und als letzte große, wenn wir eh schon Gewalt relativieren und sagen, ach komm, der Golfball an die Schläfe.
Das heißt eigentlich ich distanziere mich davon.
Aber das machst du ja oft. Aber das überhören die Leute
das stimmt,
dann. Aber
ja, das ist richtig.
Nein, also die Golfball-Sache natürlich, eine der dunkleren Stunden, aber eine der letzten großen Bundesliga-Szenen, auch übrigens von unseren Freunden von Hands of God eingefangen, der Rempler, Streich
so.
gegen Abraham.
Ja,
Frankfurt
stimmt.
Frankfurt gegen Freiburg, das war eine der letzten großen Aktionen im Freiburger Stadion.
Stimmt. Mein schönstes war, ich war leider nie, also ich war im Stadion, aber ich habe nie ein Bundesligaspiel im Dreisamstadion gesehen.
Du bist da aufgetreten mit Fool's Garden, ne? Du warst ja zu der Zeit, warst du ja noch Bassist bei Fool's Garden, Keyboarder. Du warst ja Mike, das weiß man ja. Mike war lange Zeit zweiter Keyboarder von Fool's Garden und hat da alles mitgenommen, was ging.
Pass auf, aber Lemon Tree ist so wirklich das falscheste Lied für dieses Stadion.
Ja.
I'm sitting here in a boring room.
Ja.
It's just another rainy Sunday afternoon.
Find's
ist ja nun das traurig. Gegenteil vom...
Find's traurig, dass
ich
du den
geschockt. Ich bin geschockt.
Am Sitten.
Wirklich der schlimmste Kacklied aller Zeiten.
Können wir diesen beschissenen Podcast nach 4,5 Jahren jetzt nicht einfach mal ehrlicherweise in Fool's Garden auch umbenennen? Ja, so, Fool's Garden, nee. Aber das ist ja wirklich das Gegenteil, ne? Weil, also ein Boring Room, jetzt nehmen wir das alles mal semantisch auseinander, ein Boring Room war dieses Stadion nie.
Ein Boiling Room.
Ja, genau. I'm sitting here in a Boiling Room. It's another fucking Sunday afternoon.
Ja.
Übrigens, lange, das sagte mal der ehemalige Vorstandsvorsitzende vom SC Freiburg, glaube ich, war eine Dauerkarte fürs Dreisamstadion eine eigene Währung in Freiburg, weil das so schwer war, da ranzukommen.
Ja.
Weil die waren in den meisten Fällen, also in über zwei Drittel der Spiele waren sie ausverkauft von vornherein. Das heißt, du hast keine Karten bekommen und es gab Gastwirte, das muss so zu der Zeit, bevor es flächendeckend Sky gab, haben auch Gastwirte Plätze in der Kneipe verkauft.
Ach, das ist ja abgefahren.
Damit du in Freiburg gucken konntest. Also entweder hast du irgendwie auf dem Schwarzmarkt noch eine Dauerkarte unter der Hand bekommen oder du musstest in den Schankwirtschaften der Stadt Freiburg bezahlen, um gut am Fernseher sitzen
zu können. Ach, witzig. Freiburg, also ich habe sowieso eine große Sehnsucht nach diesem, also ich war mal auch dort in Freiburg, aber ich mehr als da mehr oder minder durchzufahren, hatte ich dort kaum gemacht und das ist halt natürlich, die Lage ist fantastisch, die Stadt ist toll. Ich war dort damals, als ich von Italien zurück nach Deutschland gefahren bin, habe mir die Schwarzwaldklinik angeguckt, so wie sich das gehört, und bin dann natürlich noch durch Freiburg gefahren. Einfach toller Ort. Ich hätte dort vor 2 Jahren gespielt mit der Apokalypse-Tour, aber wir haben zu wenig Tickets verkauft, deswegen haben wir den Termin canceln müssen. Bisschen schade. Ja, das sind halt so, ich meine, das ist ein Akademikerort, was soll ich da
jetzt,
auch halt?
Jetzt.
Eigentlich hätten die Jasula-Brüder ja dann einmal bei Freiburg spielen müssen.
Ja,
ne?
Warum? Ja. Was ist da falsch gelaufen?
Ja. Also der Hintergrund ist ja, dass die
Klaus
und Jürgen heißen.
Ja, ja.
Genau, wegen Klaus-Jürgen Wusso.
Ist das nicht geil? Vor allem Klaus-Jürgen Wusso, der in der Spätphase seiner Karriere in der Fußgängerzone von Freiburg Rezepte ausgestellt hat. Und Herr Doktor, Herr Professor Brinkmann, muss ich sterben? Doch, erst in 30, 40 Jahren.
Aber hatte der nicht am Ende eine Praxis zusammen mit Joe Gerner, die sich das nicht geteilt hat? Hat Wolfgang Barrow nicht auch noch Rechtsbeistand geleistet in derselben Fußgängerzone.
Das ist absolut richtig. Ist jetzt Justiziar bei der Hertha.
Findet ihr nicht, dass wir ein bisschen abschweifen?
Nein, ich möchte nochmal sagen, jetzt haben wir so viel gesprochen. 999 Tore, 361 Spiele, die große Geschichte von Strandkorb bis Golfball.
Ja.
Und jetzt hält die Moderne Einzug, auch im beschaulichen Freiburg, dem letzten gallischen Dorf der Bundesliga. Ja. Am 16. Oktober steigt das erste Spiel im neuen Europaparkstadion.
Ist das Europapark wegen Rusch? Europapark Rusch.
Ja. So, Europapark Rusch.
Und richtig.
Wen begrüßt man? Also, da haben doch die Spieltagsplaner von der DFL wieder Fingerspitzengefühl bewiesen. Wen begrüßt man, um die Moderne einzuleiten im neuen Dreisamstadion, im Europaparkstadion in Freiburg?
Um die Moderne einzuleiten? Also, entweder natürlich jetzt RB Leipzig.
Ja, genau.
Genau.
Ah ja,
okay, Ende der Geschichte.
Meine Damen und Herren, hier herzlich willkommen im Europapark Rust. Und als hätte der Herrgott eine Pointe geliefert, landet in diesem Moment auf dem Mittelkreis eine Cessna und es steigt aus. Der Mann, nach dem dieses Stadion benannt
Bettina
ist.
Bettina Rust.
Bettina.
Sehr schön. Ja, sehr schön. Aber
Rust.
Stell's dir vor, das öffnet natürlich jedem.
Ja,
jedem Kicker, Journalisten und jedem Sky-Kommentator oder DAZN-Kommentator, der sich darüber definiert, möglichst laut ins Mikrofon zu brüllen.
Ja.
Tür und Tor für jedes beschissene Europapark.
Natürlich.
Also Vergnügungspark, Wortspiel, Trainerkarussell,
Achterbahn
der Gefühle.
Selbstverständlich.
Furchtbar.
Ja, ja.
Das wird genau dazu führen.
Ja, stimmt. Ja, jetzt, na klar, alles, ne?
Klar.
Ja.
So. Kann passieren.
Ja.
Ich finde es ein bisschen schade. Ich hatte ja eben versucht, die Geschichte zu erzählen, dass ich mal im Dreisamstadion gewesen bin.
Ja,
allerdings,
stimmt, das ist ein paar Minuten her. Ja.
Ist richtig. Allerdings eben nie bei einem Spiel, sondern einfach mehr nur
als Gitarrist von Fool's Garden.
Als Schlagzeuger von Deep Purple.
Ja.
So, und das war zu der Zeit, ich war zweimal da und habe meine Elf dort aufgenommen. Einmal mit Marco Terrazino und einmal mit Vincenzo Grifo. Mhm. Und beim ersten Mal, als wir da hinfuhren und ich überhaupt noch keine Ahnung hatte, wo ich überhaupt hinkomme, weil ich da noch nie gewesen bin, muss man sich das vorstellen, man fährt irgendwie so auf so einen Parkplatz und denkt, hier ist man falsch. Aber es ist ganz schön hier, weil der Schwarzwald da anfängt und es ist eine wirklich idyllische Atmosphäre. Und irgendwann stellt man fest, nee, man ist ja doch richtig, weil hier ist ein Fußballplatz. Das muss bestimmt irgendwie hier der SC Freiburg sein. Und dann passiert das Größte überhaupt, was ich noch nie in der Form erlebt habe. An diesem Trainingsplatz, dahinter ist das Stadion, an diesem Trainingsplatz stehen, oder vor diesem Trainingsplatz stehen Christian Streich und der Vater von Nils Petersen.
Ja.
Streich schnort gerade eine Zigarette beim Vater von Nils Petersen. Und dann stehen die da eine halbe, dreiviertel Stunde und quatschen miteinander, während wir irgendwie die Kulisse für meine Elf aufgebaut haben. Und das ist so unmöglich in allen anderen Stadien, weil wenn du da in irgendeiner Form als Trainer stehen bleibst, kommen entweder Fans oder kommen Journalisten, stellen nochmal Fragen oder sonst was. Die konnten da völlig unbedarft und unbeobachtet, außer jetzt von mir in diesem Fall, da rumstehen, eine Dreiviertelstunde lang miteinander quatschen. Und das war irgendwie so die heimlichste und romantischste und irgendwie schönste Szene, die ich jemals
im
Fußball erlebt habe.
Vielleicht ist Christian Streich da im Großraum Freiburg auch so eine Art Harald Schmidt-ähnliche Prominenz, wo die Leute einen riesen Respekt vor haben, aber sich nicht rantrauen. Weißt du, es ist nicht so ein, ich lege jetzt meinen Arm um deine Schultern, Promi, sondern nach dem Motto, hey, wir machen jetzt mal ein Selfie, sondern es ist so die Art von Distanz, die Fans waren, also jemanden wirklich abkulten und lieben, aber trotzdem auch das Gefühl haben, ich will dem jetzt auch nicht auf den Sack gehen.
Weil er sich ja auch dieses Studienratige bewahrt hat.
Ja, und Freiburg ist natürlich auch eine Akademiker-Hochburg, da hat man dann wirklich noch so ein bisschen wahrscheinlich Respekt vor jemandem, der irgendwie mal Lehrkörper gewesen
ist. Herr Streich, könnten Sie kurz meine Doktorarbeit unterschreiben?
Ich wünsche dem SC Freiburg auf jeden Fall, dass er das ist ja auch eine Weiterentwicklung, das ist ja auch ein Schritt, ne? Also klar. Als Fan vom FC St. Pauli kann ich nur sagen, dass ich weiß, wie das ist, wenn man ein Stadion verliert, das ein Mythos ist, weil es neu gebaut wird. Also in diesem Fall ist es immer noch Millerntor gewesen und nur umgebaut worden. Im Fall vom SC Freiburg ist es sogar der komplette Umzug in ein neues Stadion.
Für Mainz war es auch nicht so einfach.
Ähnlich vergleichbar wie Borussia Mönchengladbach beispielsweise vom Birkelberg zum Borussia-Park, auch eher in so einem Industriegebiet gelegen. Ja. Neben
genau das Gegenteil von dem, wie es vorher war.
Genau. So, also insofern hoffe ich, dass der Club das hinbekommt, weil so ein Stadion ja auch immer eine Kraft hat und auch immer eine Motivation hat und letztlich eben Mannschaften, die jetzt nicht sofort immer oben mitspielen, auch tragen kann. Insofern hoffe ich, dass das im neuen Stadion für den SC Freiburg auch funktioniert. Drücke da sehr die Daumen. So traurig das dann ist, natürlich trotzdem so ein Stück Geschichte der Bundesliga irgendwie verabschieden zu müssen. Hat man ja auch gesehen an den Tränen. Alle haben geheult.
Neues Stadion bedeutet eben auch mehr Plätze. Klassische Rustvergrößerung.
Und das hat noch gefehlt. Na toll, da sind wir ja jetzt wieder genau auf dem Niveau angekommen, wo wir jetzt noch extra nach der Sitzung letzte Woche gesagt haben, das wollen wir jetzt gar nicht.
Wenn euch das beide so betroffen macht, wenn euch das so betroffen macht, wie du mich anguckst.
Nee, ist jetzt echt jetzt auch mal gut.
Ich versuche noch einen draufzusetzen.
Ja, okay, pass auf, mach. Ach so.
Mir ist keiner eingefallen.
Was man über Mike Nöcker wissen muss, er mag das Wort Pissen nicht.
Das ist richtig.
Niemand mag das Wort Pissen. Ist einfach kein schönes Wort.
Wirklich, man kann sonst alles
machen. Kacken ist ein super Wort, aber Pissen ist kein schönes Wort. Ist zu scharf.
Apropos Stadion. Das Stadion in Leipzig, und das hatten mir vorher viele Kollegen gesagt, ist wirklich ein Erlebnis. Also so rein von der Architektur. Die haben das ja in den alten Kessel des Zentralstadions. Wart ihr da schon mal?
Ist es so schön wie der Starbucks in Leipzig? Das ist für
Starbucks in Leipzig ist natürlich, also ich muss immer lachen, weil Loffi sagt, es ist auch schwer zu heizen, weil das einfach so riesig ist. Das ist wirklich so groß wie die Deutschlandhalle. Ja, ich habe die ganze Zeit gedacht, egal.
Ich muss übrigens an dieser Stelle auf MML Daily verweisen, weil zum einen Marco Terrazino seine Erinnerungen...
Willst du jetzt wieder Werbung für deinen Podcast hier machen?
Das willst du nie tun, ne? Zum einen erzählt Marco Terrazino seine Erinnerungen an das Dreisamstadion. Der hat 48 Spiele für Freiburg bestritten. Zum anderen kommt natürlich auch von Lukas Vogelsang poetisch eingeführt.
Natürlich.
Der Starbucks in Leipzig drin vor. Also
ich habe den ja extra auch für dich gefilmt. Aber
da ist er überhaupt hier poetisch eingeführt. Bist du Walter von der Vögelwiese oder was? Was heißt denn jetzt wieder poetisch eingeführt hier? Aber langsam tickt ihr mal alle durch hier. Das ist Fußball.
Dieser fucking Starbucks, der ist wirklich ernsthaft. Wer es noch kennt, bitte mal Privatnachricht an mich. So groß wie die Deutsche Halle, ich hatte da schon Angst, dass Frank Zappa da auftritt. Aber trotzdem, das Stadion, also nochmal, dieses Leipziger Stadion ist ja in den alten Kessel vom Zentralstadion gebaut worden. Ich glaube, für die WM 2006. Und das hat so ein bisschen was, also hat so ein bisschen englisches Flair oder auch so fernöstliches Flair, weil es eine ganz spannende Architektur ist und viel Glas. Und du kommst da rein und auch mit 23.000 Mann herrscht da eine wahnsinnige Lautstärke.
Ja.
Also ist eine schwierige Lautstärke. Aber eine interessante Lautstärke gewesen. Ja. Also da ist dann wirklich was los. Also es war auf jeden Fall aus natürlich bei einem Spiel, wo RB Leipzig 6 Tore schießt, steppt natürlich auch da der Bulle. Aber es war auch sonst einfach eine gute Stimmung. Das muss man einfach so sagen. Also es ist jetzt nicht so, dass du da hinkommst und immer das, was man über die Allianz Arena sagt, da ist dann nichts los. Sondern die Leipziger sind schon laut.
Viele begeisterte Fans, klar. Also ich meine, ist ja auch aus Sicht der Leipziger, also des Großraums Leipzig ja völlig nachvollziehbar, dass sie das geil finden, dass sie da so einen Club haben in ihrer Stadt. Und wir haben ja die, also jetzt nicht alle Leipziger, aber einige Leipziger kennenlernen dürfen. Das ist ja ein sehr begeisterungsfähiges Publikum. Und aus deren Warte völlig nachvollziehbar, dass die das natürlich super finden, dass sie so einen Club haben, der so gut performt. Und die Stimmung ist da mit Sicherheit sehr gut.
Ja,
kann
das
gut
Einzige,
vorstellen.
Was mich natürlich aus Herthaner Sicht ein bisschen genervt hat, ist, dass man muss auch siegen können. Das kann man, also weißt du, man kann, wie ist das Zitat aus From Dusk Till Dawn? Bist du so ein beschissener Verlierer, dass du nicht gemerkt hast, wann du gewonnen hast?
Oder, ach so, okay. Also,
sagt doch Harvey Keitel, glaube ich.
Ja.
Und so war das, also da war viel Häme. Also ich fand das noch ganz lustig, als sie angefangen haben, glaube ich, in der 70. Minute nur nach Hause zu singen.
Ja.
Das fand ich gut, aber sonst so auf den Rängen war mehr Häme als Freude.
Okay, verstehe.
So, das finde ich schwierig.
Ja, also, das ist immer
du musst bei 6-0, da ist der Gegner ja schon vom Ergebnis verhöhnt, da musst du nicht noch einen draufsetzen.
Ja, das stimmt.
So, dass man kann auch...
Bist du aber auch empfindlich.
Nein. Also
nein, stimmt.
Einfach mal.
Ja, nee, aber das ist ja durchaus was dran. Aber wie sie dann gewonnen haben, das war ja durchaus beeindruckend. Also tolle Tore.
Ja, das ist vor allen Dingen die Rückkehr des RB-Fußballs, wie man ihn sich vorgestellt hat, wenn jemand wie Jesse Marsch mit der Rangnick-DNA diese Mannschaft trainiert. Und da war natürlich, das war wie im Boxen, der richtige Gegner zur rechten Zeit. Also war so ein bisschen, um den wankenden Champion wieder aufzubauen, wird halt Fallobst eingekauft. Dieses Fallobst kam aus Berlin und hat Fünferkette gespielt und dann waren da genau die Räume, um eben Spieler wie Nkunku oder eben auch Forsberg auch wieder aufzubauen.
Ja, wir haben es ja ein bisschen anders erwartet, ne? Dass es anders kommen könnte, dass wir annahmen, naja, jetzt kommt ja für die Hertha, die vor 3 Spieltagen noch tot geglaubt war, jetzt kommt dann RB Leipzig auch noch als Mitaufbaugegner und dann hat plötzlich Hertha da 9 Punkte aus den letzten 3 Spielen. So kam es dann nicht, sondern natürlich überdeutlich wurden da die Schwächen der Hertha aufgezeigt.
Ich muss mich auch wirklich da mal bei allen Hertha-Fans und auch MML-Fans entschuldigen, weil ich zweimal gesagt habe, sowohl vor dem Bayern-Spiel als auch vor dem Leipzig-Spiel, ey, wir fahren dahin, der Druck liegt ja bei den anderen. Die Bayern müssen gewinnen, Leipzig auch. Das waren jetzt 0-11 Tore. Also der Druck scheint auch bei Hertha BSC gelegen zu haben und ist dann schlichtweg, wie es der Kicker geschrieben hat, auch nur die Karikatur einer Bundesligamannschaft gewesen in dieser Art und Weise, wie sie verteidigt haben mit der Fünferkette. Natürlich irgendwie extrem ersatzgeschwächt, es fehlen 3-4 etatmäßige Innenverteidiger und dann hast du aber diese Räume gehabt, also diese Schnittstellen. Ja. Da war jeder Pass ein tödlicher. Also du wusstest, wenn Forsberg den Ball hat und Nkunku geht genau in die Kette rein, wusstest du, der nächste Ball, der ist schon wieder auf dem Weg zum Tor.
Ja, absolut.
Den ich übrigens so geil finde, muss ich mal sagen. Nkunku ist ein so geiler Kicker.
Der ist nächste Saison in Paris wieder. Oder so. Oder in England. Bei Arsenal würde der auch gut hinpassen.
Kannst du mir als staatlich geprüftem Hertha-Experten, kannst du mir sagen, warum so instinktiv gleich die Nachricht aufpoppte, Freddy Bobic stärkt Pal Dardai den Rücken?
Ich kann mit Zitaten und Emotionen aus dem Hertha-Blog antworten, weil natürlich in diesem ganzen Fatalismus, den man halt hat nach diesen letzten 2 Jahren, ich auch Stimmen gehört habe und die auch durchaus auf WhatsApp mir zugeschickt wurden, wo sie gesagt haben, wir müssen jetzt, es geht ja ausgerechnet gegen Freiburg, die neben den Bayern einzige Mannschaft, die noch ungeschlagen ist. 3 Siege, 3 Unentschieden. Die kommen jetzt und natürlich sagst du, pass auf, Freiburg müssen wir eigentlich schlagen, um nicht ganz unten reinzurutschen. Aber viele Hertha-Fans sagen, viel geiler wäre es, wir verlieren das klar und deutlich 0-4.
Damit Ruhe
weil dann ist es so wie bei Favre bei Dortmund weil, oder Gisdol in Köln damals. Und jetzt spielst du wieder unentschieden. Das heißt, es ist nichts Halbes und nichts Ganzes. Und dann bleibt es immer so, das wird auf, du tanzt auf diesem schmalen Grat zwischen im Ungefähren. Müssen wir den Trainer jetzt entlassen? Ach nee, es geht doch noch ein paar Spiele. Und dann wird es so eine bestenfalls mittelmäßige, wenn nicht wieder sehr kraftraubende Saison, also emotional für den Fan. Aber eigentlich bräuchtest du einen ganz klaren Cut. Also ich bin niemand, der die Entlassung von Pal Dardai fordert, weil ich finde, ich würde ihm das immer noch zutrauen, mit diesem Kader, wenn er ein bisschen mehr Zeit hat, da noch was rauszuholen. Auf der anderen Seite sehe ich aber auch keine Spielidee. Das heißt, es ist dieses alte Ding vom ein Schrecken ohne Ende oder ein Ende mit Schrecken. Und viele wünschen sich wirklich, es geht auch gegen Freiburg massiv daneben, weil dann ist Bobic, der Hoffnungsträger, eigentlich gefordert, um auf dem Trainerposten zu handeln.
Ja.
Das Schöne an der Bundesliga ist ja, nachdem die Meisterschaft jetzt schon am 8. Spieltag entschieden ist, dass man auch mal Zeit hat, über den SC Freiburg zu reden, ein bisschen noch über Hertha.
Über die kleinen Vereine.
Über die kleinen Vereine da auch mal was zu reüssieren.
Ja.
Der Marsch hat doch Silva auf die Bank gesetzt. Ne? Ist das der berühmte Ruck, der durch die Mannschaft gegangen ist?
Also ich habe mir das wirklich, ich war ja mit dem Kollegen Nils Stratmann, ganz, ganz liebe Grüße, im Stadion und ich habe dann irgendwann zu ihm gesagt, wir spielen ja seit Jahren zusammen in der Autorenmannschaft und so weiß man ja auch so ein bisschen, selbst bei so einer Kreisklassenmannschaft wie der unsrigen, weiß man ja, wie es so um Befindlichkeiten steht in so einem Team. Wer auf der Bank sitzt, ist einfach nicht gut drauf. Jetzt setzen wir uns mal in die Lage von André Silva. Du kommst als 23 Millionen Euro Neuzugang von Eintracht Frankfurt, wo du in der vergangenen Saison 28 Tore geschossen hast und nur deshalb nicht Torschützenkönig geworden bist, weil halt der Supermutant Lewandowski 41 schießt. Mit diesen Vorschusslorbeeren kommst du zu einem Verein, der in der Champions League spielt und eigentlich auch den Anspruch haben will, gerade mit einem Neuner jetzt, Meister zu werden oder zumindest lange oben mitzuspielen. Und dann triffst du gar nichts, bis auf diesen Abseitstreffer gegen die Bayern. Du kommst nicht rein, das Spiel passt nicht zu dir. Jesse Marsch ist ein Trainer, der ja sehr viel auf Sprint und Anlaufen setzt. André Silva ist kein Sprinter. Der ist ein klassischer Boxspieler, ein Abschlussstürmer. So, und dann läuft es überhaupt nicht und der Trainer sagt, pass auf, ich setze dich auf die Bank und lass Yusuf Poulsen spielen.
Mhm.
Und dann schießt diese Mannschaft, angeführt von Yusuf Poulsen und Emil Forsberg, den alten Kempen, der Leipziger, schießt 6 Tore. Und du kommst am Ende nur rein für die letzten Viertelstunde, 20 Minuten und schaffst es nicht mehr noch wenigstens einen Treffer beizusteuern. Sowas wie so ein Aufbautreffer zum vielleicht 6-0. Den hat dann ja Haidara gemacht. Was geht in diesem Stürmer vor? Das ist doch eigentlich die Dekonstruktion von André Silva gewesen, dieses Spiel.
Also das ist jetzt, klar, ne, das ist jetzt ein Spiel. Das zeigt natürlich sehr deutlich, wie es dann laufen kann, wenn man rausgenommen wird. Ich glaube, da spielen mehrere Faktoren eine Rolle. Marsch hat ja auch gesagt, dass das Mischungsverhältnis vorher nicht gestimmt hat, also aus Neuen und Alten. Und in diese Gesamtgemengelage fügt sich dann natürlich auch für ihn persönlich unglücklich dann halt eben André Silva ein, der dann genau, wie du richtig sagst, sehen musste, dass es ohne ihn offenkundig besser läuft. Das soll aber natürlich nicht bedeuten, dass in Zukunft man ihn immer draußen lassen muss, damit das Spiel funktioniert. Aber in diesem speziellen Spiel war das für ihn natürlich ausgesprochen unangenehm, weil er Ausweis des nicht guten Mischungsverhältnisses vorher gewesen ist. So.
Aber ist es nicht auch dieses, wir reden die ganze Zeit davon, dass Jesse Marsch die Rückkehr zum Hasenhüttl-Rangnick-Fußball.
Genau.
Natürlich lässt du dann die Spieler spielen mit Pausen und Forsberg, die immer dabei waren.
Genau.
Also die es schon vor Nagelsmann gab.
Genau.
Das ist ja eine Rückkehr in die
Paulsen war ja schon in der dritten Liga
genau,
dabei.
In die Prä-Nagelsmann-Ära. Aber die kennen den Fußball, die haben den in der klassischen DNA. Und diese beiden waren ja auch neben Nkunku die herausragenden Akteure auf dem Platz.
Total, ja.
Eine Sache noch von der Taktiktafel. Ja, Matthias, gut, Tafel gewischt, Vogelsang. So, Taktiktafel gewischt.
3+.
Unfassbar toll zu sehen war, wie der Leipzig-Fußball funktioniert, wenn man dann mal im Stadion ist, wie hoch, also fast schon wie bei Guardiola, wie hoch die Außenverteidiger stehen. Mukiele und Angelinho. Die spielen wirklich Außenstürmer. Die stehen bei Ballbesitz beide in Höhe des gegnerischen 16ers als Außenverteidiger. Und Hertha BSC, insbesondere in Person von Marvin Plattenhardt, der auch kein Erstliganiveau gezeigt hat in Leipzig, hat damit überhaupt nichts anfangen können. Das ging jeder Ball, sie haben sie rausgelockt, nach rechts, dann stand Mukiele frei. Also sind links rüber zur Angelino-Seite, dann stand rechts Mukiele frei. Und so ging das die ganze Zeit. Der hat so unfassbar viele Ballkontakte gehabt für einen rechten Außenverteidiger oder einen rechten Schienenspieler. Das war schon sehr interessant zu sehen, wie wenig Hertha damit umgeht.
Und sie hörten mit einer kleinen Guardiola-Referenz Lukas Vogelsang von der Tiki-Taka-Tafel.
Sehr schön.
Sehr gerne. Ja, danke.
Hast du den Haken dran.
Lange vorbereitet, Haken dran.
Machen wir einen Haken dran.
Ja.
So, apropos Haken dran, wir kümmern uns ein wenig um, ich sag mal, Kaufimpulse.
Ach ja, das hast du schön
wir
gesagt.
Versuchen mal das ein oder andere auch neue hier für euch einzubringen. Zum Beispiel das Thema Ernährungskultur.
Ja.
In diesem Fall begrüßen wir an dieser Stelle unseren Partner Athletic Greens.
Ja.
Da geht es tatsächlich um essentielle Ernährungskultur. Das heißt, es gibt ein Produkt von Athletic Greens, das heißt AG1.
AG1, ehemals AG1. Athletic Greens Ultimate Daily. Und das wurde ja seit der Einführung permanent verbessert, Mike. Wusstest du das? Ne? Derzeit ist die 52. Version auf dem Markt. Ne? Und deren Mission ist die Schaffung eines täglichen Rituals und die Initiierung eines gesunden Lebensstils. Und gerade Mike und ich als Best-Ager, für die ist das wichtig. Und ich persönlich finde es sehr beruhigend, dass sie da schon 52 Mal das Ganze verbessert haben. Und das musst du dir mal vorstellen. Ein einziger Messlöffel AG1 von Athletic Greens ist vollgepackt mit, Obacht, nicht 71, nicht 72, nicht 73, nicht 74, sondern
75.
Essentiellen Vitaminen, Mineralstoffen und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Also die tägliche gesunde Routine kann sich auf viele Gesundheitsbereiche positiv auswirken. So.
Seitdem der einen eigenen Podcast hat und selber Werbung machen muss, das ist nicht mehr mein Mickey Beisenherz. Ja, das ist nicht mehr.
Ja, aber das liegt an Athletic Greens. Ich bin viel aufmerksamer, ich bin viel dynamischer. Ich habe
Und was wirklich interessant ist, das ist natürlich auch erforscht worden und es gibt offensichtlich, also tägliche Routine ist das Zauberwort, also man nimmt so einen Messlöffel AG1 alltäglich zu sich, gemischt mit Wasser und ähnlichem, da sind die ganzen Nährstoffe drin, von denen du gerade gesprochen hast, und was so anhand einer Timeline quasi ausgemessen oder erforscht worden ist, ist, wenn du das zwischen 0 bis 2 Monate beispielsweise machst, in dieser Phase verbessert sich deine Verdauung, die Aufnahme der Nährstoffe werden besser, der Energiepegel wird höher, all diese, du schläfst besser, hast weniger Heißhunger, all diese ganzen Geschichten.
Schon sehr, sehr gut.
Ne, in der ersten Phase, dann Monat 3 bis 6, dort hast du vor allen Dingen körperliche und mentale Leistungsfähigkeit, die sich verbessert. Das Immunsystem, die Haare, Haut, Nägel, alles wird stärker, lebendiger. Und zwischen 7 und 12 Monate gestärktes Immunsystem, bessere Bluttestergebnisse. Also du kannst quasi...
Ab wann kann ich denn dann nachts auf Sport 1 LKW ziehen?
Also Mike, ich will jetzt nicht sagen, dass Olaf Scholz irgendwann im März angefangen hat, das Zeug zu nehmen, aber...
Aber wenn, dann
kommt genau das dabei raus.
Ja. AG1.
Du holst auf.
Athletic Green, dachte ich übrigens, wäre der Mittelfeldspieler bei Greuther Fürth. Aber,
nein.
Sag mal, Mike, gibt's da auch eine Landingpage?
Hey, geil, gut, oder? Dass du fragst, Lukas.
Ja, okay.
Natürlich gibt's die unter athleticgreens.com/mml. Athletic, wie man schon hört, mit TH. Mhm. Athletics mit C und dann Greens mit Doppel-E. .com/mml.
Ansonsten, Leute, kommt heute aber auch das erste Mal zusammen, was zusammengehört. Fußball MML und FIFA 22 von EA Sports.
To the game.
Freue ich mich. Ich bin ja wirklich dabei seit FIFA 96.
Ja.
Krass. FIFA 96, 97. Damals noch mit Hallenfußball.
Ja, stimmt.
Ich weiß noch, damals habe ich im Editor aus Mario Basler Sebastian Deißler gemacht, weil es den noch nicht gab. So, aber, und da muss ich mich noch mal ganz kurz bei Wolfsburg entschuldigen. Ich habe ja gesagt, wie könnt ihr das liegen lassen? Tradition seit FIFA 97. Ich habe wütende Mails bekommen. Es gab nämlich eine Kampagne letztes oder vorletztes Jahr. Tradition seit FIFA 98.
Ach, interessant. Und
das ist natürlich noch, noch besser, wenn man die Geschichte vom VfL Wolfsburg kennt. Aber ihr seht...
Ich bin ja FIFA 76 eingestiegen.
Du bist? Ich? Wer?
Nee, ich bin FIFA
76. FIFA 76, ja, das ist richtig. Ja, ja. Das war dein erster Move bei FIFA 76, dass du den Ball in die Belgrader Nacht immer geschossen hast.
So ist
erste
es.
Erste Aktion. Erste,
so ist es.
X und O gedrückt und zack, ab in den Himmel.
Ja, jetzt ist aber, also wirklich alle warten schon aufgeregt und hoffen, man kann online, kann man schon vorbestellen und all die Geschichten tun. Alle hoffen und dass es endlich losgeht. Am 1. Oktober ist es soweit. FIFA 22 von Electronic Arts erscheint dann auf PlayStation 4, auf PlayStation 5, Xbox, PC und allen weiteren Systemen. Und das ist natürlich nicht nur einfach FIFA 22, sondern es gibt so viele Neuerungen, so viele Dinge, die neu sind. Der Torwart beispielsweise ist überarbeitet worden. Also die Torwartleistung.
Das ist das alte Trikot von Jörg Schmadtke.
Die Torwartleistung vor allem. Oder es gibt eine neue Ballphysik. Jeder Pass, jeder Schuss, jedes Tor wird komplett neu wirken. Also
und
nicht
pass auf,
einfach
und,
nur.
Und ja? Mike, wenn man das 2 Monate spielt, dann verbessert sich schon der Nagelwuchs und die Haut wird besser.
Außer bei Thomas Müller.
Ganz kurz, ich bin ja wirklich schon ewig FIFA-Spieler und man muss einfach sagen, das Geile ist, du baust ja so eine Parallelwelt auf. Also ja, ja. Du nimmst dir Borussia Dortmund
und
dann fängst du damit an, eine Saison zu spielen. Und dann kannst du schön auf der PlayStation 5 mit FIFA 22, mit Borussia Dortmund Meister werden. Wo gibt's denn sowas noch? Im echten Leben nicht.
Nein, das ist richtig. Das ist richtig. Also die Flucht in die Parallelwelt FIFA kann etwas Labendes.
Ja, und jetzt, ich habe 3 kleine Anekdoten mitgebracht, weil wir vor 2 Wochen hatten wir doch mal gesprochen darüber, dass die FIFA-Bewertung auch für die Spieler im Unboxing-Modus ja quasi die neuen Kicker-Noten sind.
Ja.
Und total geil ist, Leon Goretzka ist der erste Spieler in der FIFA-Geschichte, der in jeder Bewertungskategorie über 80 hat.
Ach krass.
Das heißt, das Beste, also Messi hat glaube ich 94 insgesamt, also er hat 87 insgesamt, hat aber in jeder anderen Bewertung über 80. Damit ist er der kompletteste Spieler in der Geschichte des Spiels.
Für die Kabine auch nicht unwichtig, wenn man da so reinkommt und sagt, ja Leute, ihr könnt mir alles erzählen, guck mal hier bei FIFA.
Und dann fand ich eine Anekdote sensationell. Antonio Rüdiger hat bei Pace, also bei Geschwindigkeit, nur eine unterdurchschnittliche 75 bekommen und hat danach bei Twitter geschrieben, ach komm schon, EA Sports FIFA, ich mach 35,8 km/h Höchstgeschwindigkeit auf dem Rasen und krieg nur eine 75, was benötige ich für ein Tempo von 90? 50 km/h.
Schön. Sehr gut. Aber das ist wirklich interessant, wie bedeutsam das für Spieler mittlerweile ist. Also ich meine, FIFA, wir müssen ja nicht darüber diskutieren, dass FIFA das weltweit wohl populärste und beste Fußballspiel ist. Aber dass das so, also ich glaube, neben dem Gehalt ist das in der Kabine für die Spieler mit Abstand das wichtigste Thema.
Und die Pur-Playlist. Apropos Pur-Playlist, im anderen München, an der Grünwalder Straße, wurde auch gejubelt. Weil hier, dein Freund Sascha Mölders
hat eine Pace von 25.
Er hat eine Pace von 44, aber er hat im Defensivverhalten eine 36 und damit nur 2 weniger als Lionel Messi.
Dafür hat er bei Plauze 87.
Sehr schön.
Nein, aber es ist wirklich krass. Übrigens, großes Kompliment an 1860 München. Also abgesehen davon, dass es natürlich ein geiler Club ist. Meines Erachtens das schönste Trikot im deutschen Profifußball. Das Auswärtstrikot, das schwarze.
Geil.
Ganz tolles Trikot.
Schwarzes Trikot ist sowieso immer unterschätzt. Es sieht immer top aus.
Ja.
So. Finde ich an dieser Stelle. Also, ab 1. Oktober für PlayStation 5, 4 und so weiter und so fort. Das neue FIFA 22 von Electronic Arts.
It's in a game. Florian Wirtz hat den Podolski-Rekord gebrochen.
Hat er eine Eisdiele? Hat 2 Eisdiele an einem Tag aufgemacht.
Und einen Döner.
Ja.
Okay. 2. Come to Turkey. Nein, er ist jetzt der jüngste Spieler in der Ligageschichte mit 10 Bundesligatoren. Und nicht nur die Sportbild vergleicht ihn schon mit Kai Havertz. Geile Geschichte. Sie haben aus irgendwie...
Also bei Havertz.
Ich hab's dir noch gesagt.
Entschuldigung.
Es ist so geil. Die Sportbild hat irgendwie aus mehreren Satzfragmenten und Fetzen von Rudi Völler das geile Quote gebastelt. Er ist besser als Kai Havertz oder irgendwie mindestens so gut wie Kai Havertz. Und Völler natürlich außer sich, weil Riesenbürde für den Jungen.
Ja.
Aber man muss einfach sagen, wenn du plötzlich der Zehner bist von Bayer Leverkusen, so kurz nach dem Abgang von Kai Havertz und du bist irgendwie 18 Jahre und 139 Tage, wenn du dein 10. Bundesligator schießt, damit ja auch erfolgreicher schon als Kai Havertz, kannst du dich ja dem gar nicht verwehren.
Ich fand das einfach beeindruckend, als interessierter Laie das zu sehen, dass, also exakt eigentlich das, was du gerade gesagt hast, also man guckt dann so die Sportschau, das Sportstudio und nimmt dann so ordentlich, ich meine natürlich kannte ich auch Florian Wirtz, aber dass du dann doch irgendwann merkst, hoppla, der hat aber schon ganz schön was so in seinem Track Record. Mhm. Und du stellst halt fest, das ist ja eben erst nach dem Abgang von Kai Havertz, da haben die schon wieder so ein Juwel, in diesem Falle aus Köln geholt, aber spielt ja keine Rolle. Das ist schon, das musst du erst mal hinkriegen.
Ich muss immer schmunzeln, so vor anderthalb Jahren. Ich glaube, er ist erst vor anderthalb Jahren im Winter von Köln gekommen.
Genau.
Und ich erinnere mich an einen Text in der Süddeutschen von Philipp Seldorf, der ja im Raum Köln viel unterwegs und sehr bewandert ist.
Mein Beileid.
Und da waren wirklich alle Jugendtrainer und alle beim 1. FC Köln schockiert und wirklich angefasst, dass dieses Talent jetzt zum rheinischen Nachbarn gewechselt ist.
Das habe ich auch gedacht. Ja. So, das muss sie doch irre machen.
Vor allen Dingen auf der anderen Seite muss man natürlich mal sagen, mit dem spielerischen Talent und mit dem, was der kann, ist der natürlich bei Bayer Leverkusen besser aufgehoben als beim 1.
FC Köln. Das möchte man meinen. Andererseits die Vorstellung, Florian Wirtz jetzt unter Steffen Baumgart, wäre auch interessant gewesen.
Vor allen Dingen als Kölner Jung, oder zumindest jemand, der in Köln ausgebildet wurde und so, ist natürlich, dann brichst du auch noch den Podolski-Rekord.
Ja, ja.
So, das Einzige, was er, glaube ich, nicht schafft, ist, dass er mit seinen ersten 10 Toren 8-mal das Tor des Monats wird. Aber du hättest ja der legitime Nachfolger von Podolski werden können und jetzt unter Baumgart. Aber wäre Fahrradkette, ist halt nicht und es ist, glaube ich, sehr, sehr gut, denn Mike hat total recht, in diesem Umfeld mit dem Trainer jetzt auch und mit dieser Offensive, die um dich rumgebaut wird, ist natürlich großartig, ist ein sehr gutes Umfeld.
Zumal du es ja vor anderthalb Jahren nicht gewusst hast. Ja, also natürlich spielt der 1. FC Köln sensationell und passt auch zu dem Fußball, den Wirtz jetzt spielt, weil es natürlich schneller, offensiver und mehr nach Fußball aussieht. Aber das weißt du ja vor anderthalb Jahren oder vor zwei Jahren nicht.
Ja. Sag mal, ist euch mal jetzt mal so ein bisschen off the record mal aufgefallen, weil ich gerade Steffen Baumgart erwähnte, dass Steffen Baumgart und Bo Svensson sich voll ähnlich sehen?
Nein.
Die sehen ja komplett.
Nein, es ist mir nicht aufgefallen.
Also ist dir nicht aufgefallen.
Ja.
Also ich habe jetzt das Interview mit Bo Svensson gesehen nach dem letzten Spiel. Die sehen ja wirklich, also wenn du Bo Svensson jetzt einfach so eine Leberwurstkappe aufsetzt, dann sehen die wirklich 1:1 gleich aus. Beide, die gucken auch beide immer so ein bisschen. Die gucken auch beide immer so ein bisschen, als gehen sie jeden Moment, also als kämen sie gerade kurz einmal zum Rauchen aus einer Kneipenschlägerei raus, ziehen 2-3 Züge und gehen dann wieder rein. Die gucken immer so ein bisschen von unten nach oben, immer so leicht angeschwitzt und immer so leicht die sehen aus beide, als kämen sie aus einem Guy Ritchie-Film.
Also wäre lustig, wenn die mal tauschen würden, oder?
Wirklich, das muss man sich wirklich mal ansehen.
Ich stell mir das gerade vor, die Szene im Schumanns, Guardiola und Tuchel, wie sie mit Salzstreuern verschieben und dann kommen Bo Svensson und Steffen Baumgart in so eine Kneipe und machen das Gleiche mit so diesen alten Glasaschenbechern, den sie dann aber auch in voller Wucht irgendjemand auf den Kopf hauen.
Nee, mit diesen ausgeweichten Knobelbechern. Hast du diesen Leder-Knobelbechern,
die
schon so eine Delle oben haben von dem Draufhauen des Knobelbechers auf die Theke.
Auch eine schöne Vorstellung.
Oder?
Ja. Ja,
ja, das passt auch viel besser. So richtig so, das, ja, so lederne Trainer.
Ja.
Wie Stolper also, lederne Trainer.
Der lederne, ich werde noch kein Glas Champagner öffnen. Wir haben die Wahl gewonnen.
Der lederne Trainer. Nee, also das stelle ich mir vor. Also überleg mal, du hast auf der einen Seite Schumanns und dann wirklich so eine Eckkneipe, wo die beiden dann so taktisch mit so viel zu schweren, die gibt es ja überhaupt nicht mehr, wegen Kneipenschlägerei und Verletzungsgefahr. Ja. Diese gläsernen Aschenbecher.
Von Camel oder so. Ich weiß, was du meinst, diese Kristalldinger.
Kristall,
ne?
Genau. Ja, aber so ein Quadratmeter Aschenbecher.
Genau.
Weißt du, so. Und eben die Würfelbecher sind noch viel geiler. Nur weil, ich glaube übrigens, dass
Aber mit wem willst du zusammensitzen? Mit wem willst du wohl zusammensitzen?
Mit den beiden, natürlich. Aber da bin ich dann aber auch nach wahrscheinlich 30 Minuten hacke stramm, weil die ganze Zeit Herrengedecke nachbestellt werden.
Ja.
Aber hat sich Steffen Baumgart aus solchen Würfelbechern nicht auch die erste Kappe nähen lassen?
Andere Frage, hat sich Peter Neururer eigentlich schon bei der CDU ins Gespräch gebracht? Es wäre doch jetzt eigentlich ein absteigenden Verein, kann man, oder?
Ja? Lars Winters hat doch gerade 250.000 Euro investiert in die Union.
Da brauche ich erstmal einen Drink.
Ja.
Folgendes, kleine Bitte. These von der Kollegin Lena Kassel.
Mhm. Liebe Grüße an dieser Stelle.
Borussia Dortmund
ist
ohne Reus und Haaland auch nur ein normaler Bundesliga-Verein.
Eine These, die sie hoffentlich vor dem Spiel geäußert hat, weil nach dem Spiel ist diese Analyse jetzt noch nicht mehr so wahnsinnig.
Ja, in der fünften oder sechsten Minute des Spiels bekam ich diese Nachricht. Also erstmal angeschaut, geguckt, wie stehen sie, und dann gemerkt, das ist dann nicht der BVB, den ich persönlich letzten Sonntagabend gegen Union gesehen habe, sondern es ist sehr viel weniger Wucht und natürlich ein Schuss weniger Genialität. Das sind einfach die beiden Herausforderungen.
Naja, und es fehlt ja, so wie Zorc gesagt hat, es fehlen ja im Grunde genommen vier kreative Offensivspieler, weil ja auch Gio Reyna nicht dabei gewesen ist, Julian Brandt nicht dabei gewesen ist. Also du hast überhaupt gar keine Impulse, die du von der Bank setzen kannst.
Auch so ein bisschen, als würde man, also das ist natürlich auch Borussia Dortmund gegenüber jetzt, wenn wir das so breit treten, bisschen unfair, weil man natürlich auch sagen kann, okay, was ist das Äquivalent bei den Bayern? Lewandowski nicht auf dem Platz, Müller nicht auf dem Platz, und dann fallen auch noch Sané und Musiala aus. Dann haben auch die Bayern ein offensives Problem.
Absolut.
Aber bei Dortmund, finde ich, fällt es immer sofort auf. Mhm. Also die Bayern fangen es meist noch auf, dann kommt halt Choupo-Moting oder so. Aber bei den Dortmund merkst du sofort, das ist halt klassisch, die brauchen die Lok davon, Haaland zieht diese Mannschaft von vorne. Die wird nicht angeschoben von hinten. Also ich würde fast sagen, Haaland ist für diesen ganzen Anschub und den Zug dieser Mannschaft wichtiger als hinten raus Mats Hummels. Also Mats Hummels allein mit seinen Außenrisspässen reicht dann nicht.
Schönen Grätschen, die wir auch wieder gesehen haben.
Ja, aber du brauchst den Zug. Und es ist ja dann auch kein Zufall, dass der Gegner in Form von Dennis Zakaria genau diese Physis und diese Mentalität dann eben auf dem Platz hat, und der schießt auch noch das entscheidende Tor.
Ja, ja. Da kommt übrigens auch Spielglück hinzu. Es gibt eine Szene beim Spiel, weil danach ja auch über Mokoko diskutiert worden ist und über die Frage, zwangsläufig wird dann ja die Frage danach gestellt, ob er in der Lage ist, Haaland zu ersetzen oder zu ergänzen. Natürlich nicht, ist 16 Jahre, um das mal an dieser Stelle auch nochmal zu sagen. Aber es gab eine Szene relativ am Anfang des Spiels, da hat sich Meunier auf der rechten Seite durchgesetzt und hatte dann die Möglichkeit, quasi nicht ganz an der Grundlinie, aber so ein bisschen quasi quer zurückzuspielen. Mokoko stand frei im 16er. Und ungefähr auf Höhe des Strafraums bzw. des Elfmeterpunktes stand, ich glaube, Malen, gedeckt von zwei Spielern. Und interessanterweise hat Meunier nicht auf Mokoko zurückgespielt, sondern hat versucht, mit einem Durchsteckpass quasi Malen zu erreichen. Das ist natürlich dann auch wieder, also erstens die falsche Entscheidung. Zweitens ist das so dann auch das Momentum, man stelle sich vor, Mokoko hätte getroffen in der 12. Minute, dann kriegt erstens das Spiel plötzlich eine ganz andere Tektonik, aber natürlich auch die Bewertung von einem Spieler wie Mokoko, da sind dann eben keine Zweifel mehr da, wie sie jetzt eben aufgekommen sind. Das ist schon interessant, und auf der anderen Seite, Zakaria hat ja dieses Spielglück gehabt, weil der Ball ja ihm wieder vor die Füße gefallen ist.
Aber auch erzwungen.
Na klar, also beides, aber der Ball ist ihm vor die Füße gefallen.
Ja, ja.
Klar hat das erzwungen, aber das sind dann eben so kleine Minimomente quasi, die dann den Unterschied in einem Spiel ausmachen.
Klar. Es gibt ja jetzt zwei Deutungen dieser Szene. Also entweder, da sind wir wieder bei Kabinenhygiene, entweder es ist eine bewusste Entscheidung, das kennt jeder aus der Kreisliga, es gibt den Zehner, der dann manche Leute nicht anspielt im Team, weil er es ihnen nicht zutraut.
Ja.
Das wäre nicht gut. Das wäre kein gutes Signal aus dem Kader des BVB, auch für den Trainer Rose nicht, wenn Meunier Mokoko sieht und extra nicht spielt. Oder Meunier ist so blind, wie alle in Dortmund sagen.
Ja.
Das ist dann die zweite Deutung. Ja,
wobei dem überraschend viele Flanken gelungen sind in letzter Zeit.
Nochmal.
Ne?
Roter Teufel oder gelber Engel?
Ja, natürlich, Engel.
Ich hab noch mal was mitgebracht, mal einfach so mal ein bisschen out of the box zu denken.
Ja.
Es gab letzte Woche, ich glaube auch im Kicker, eine Online-Abstimmung oder so, bester Neuner der Welt. Natürlich im Zuge dessen, wir haben vergangene Woche gar nicht drüber gesprochen, Lewandowski hat ja den goldenen Schuh gewonnen. Den 41 Toren, das macht 82 Punkte. Das war relativ unangefochten dieses Jahr, weil alle anderen Messis und Ronaldos halt nicht 40 Tore geschossen haben wie sonst. Dann gab es die Umfrage, wer ist der beste Neuner immer eine schöne Diskussion, der beste Mittelstürmer gegenwärtig auf der Welt. Mhm. Und das Ergebnis war erster Lewandowski, ich glaube mit gefühlt 97%, dann kam Haaland. Das ist ja sehr mit der Bundesliga-Brille geschaut. Deswegen mal die Frage an euch, wenn man wirklich diese Diskussion aufmacht, wer ist denn für euch der beste Neuner derzeit im Weltfußball? Weil ich finde,
Grundsätzlich muss man zu dem Thema Lewandowski einmal sagen, der spielt ja Bundesliga. Also das ist, es ist natürlich ein sensationell guter Mittelstürmer, ein überdurchschnittlich guter Mittelstürmer, vielleicht auch der beste der Welt, aber ich würde trotzdem immer noch sagen, nicht vergessen, die Bundesliga ist nicht die stärkste Liga aller Zeiten. Mhm. Und ob der dann in Spanien oder in England genauso funktioniert, wenn er genauso funktioniert, steht es völlig außer Frage, ja. Dann ist er eine Sensation. Aber interessanterweise, weil du gefragt hast, was ich zumindest ein Phänomen finde, ist, dass Karim Benzema immer noch so funktioniert. Irgendwie gefühlt ja auch so ein Dauerbrenner, ist im Moment gerade wieder der wichtigste Baustein bei Real Madrid. Da würde ich jetzt nicht sagen, dass er der beste Stürmer der Welt ist. Ich finde es nur der am überraschendsten immer noch in der Weltspitze befindliche Stürmer.
Ja. Naja, es ist ja interessant.
Das ist ja wirklich beeindruckend, wie lange der schon da ist.
Ja, aber dass viele, der im Moment, also man muss ja auch diese Neuner-Position erstmal definieren. Wir haben ja jetzt Folgendes, wir haben bei PSG eine Dreier-Offensive, wo alle für Tore sorgen können. Mbappé, Messi und Neymar. Per Definition ist keiner davon ein echter Mittelstürmer.
Ja.
So, dann ist schon die nächste Frage, ist Ronaldo, der ja mal als aufregender Fliegestürmer begonnen hat und ja irgendwie alles in einer Person ist, definiert man den als Neuner? Dann würde ich sagen, mit dem, was er kann und auch dem Impact im Nationalteam und auch diesem, ich komme, gerade im direkten Vergleich mit Messi, Messi spielt seine ersten drei Spiele, trifft gar nicht, wird dann vom Platz genommen, dann gibt es noch Streit mit seinem Landsmann, dem Trainer und dann Verletzung und in der gleichen Zeit macht Ronaldo drei Spiele für Manchester United und trifft schon wieder viermal. Also dem ist ja auch egal, welches Trikot er trägt. Ja. Deswegen würde ich sagen, wenn man ihn als Neuner definiert, ist er eigentlich immer noch das Neuner.
Genau, wenn man das ein bisschen enger sieht, kann man natürlich auch Lukaku vielleicht anwerfen und sagen, vielleicht ist der beste Neuner derzeit aufgrund seiner Wucht. Ja, und aufgrund der Position, die er spielt.
Der Quote im belgischen Nationalteam. Ist nicht irgendwie in den letzten 35 Spielen immer getroffen und irgendwie mehr Tore als Einsätze. Also, und ja, vor allen Dingen auch das fehlende Puzzlestück bei Chelsea. Also schade für Timo Werner, aber diese Wucht, also die Lücken, die sich Chelsea erspielt unter Tuchel, sind jetzt eben besetzt.
Genau.
Also er ist ja dann da und ist vor allen Dingen auch ein Entscheider. Also deswegen würde ich auch sagen, Lewandowski ist zu Recht Weltfußballer geworden, auch mit der Leistung, auch mit dem Champions-League-Sieg. Und er ist ganz weit oben. Aber ich glaube, er ist dort auf dem Olymp nicht alleine. Mhm. Und es wirkt immer nur so aus deutscher Sicht, weil wir natürlich die Bundesliga schauen. Klar. Aber wie Mike sagt, wenn du nicht nach Spanien, also wenn du La Liga nicht schaust, dann, ich habe nach dem Dortmund-Spiel sind wir noch ins Schmackes geraten, in die Kneipe von Großkreuz. Ja. Und da liefen die letzten zwei Minuten noch vom Real-Auswärtsspiel.
Ja.
Und es stand 1-0 für den Gegner. Ich weiß gerade den Gegner nicht, man möge es mir verzeihen. Und ich gucke drei Minuten von dem Spiel und Benzema trifft zweimal.
Ja, ja.
Und sie gewinnen das noch. Der hat in sechs Spielen in der Saison 8-mal getroffen und 7 Assists.
Was?
Das sind 15 Scorerpunkte in 6 Spielen. Was? Und da muss man eben auch sagen, und das sagte Lena halt auch, most underrated Neuner in der Welt. Natürlich auch, weil er keinen guten Leumund hat. Also Benzema natürlich durch diese ganze Valbuena-Geschichte war das ja, also dieses ganze Erpresser-Ding und eben auch hier 2010 Neisner, La Schande Nation und so. Also da muss man ja auch einfach sagen, der ist ja jetzt auch nicht der Stürmer mit dem besten Ruf. Aber wenn es jetzt rein nur um die Leistung auf dem Platz geht, muss man den schon nennen. Also dann hast du Ronaldo, dann hast du Benzema und dann hast du natürlich Lukaku. Und was interessant ist, weil Micky gerade sagt, wie lang der Benzema schon dabei ist, dass diese ganzen extrem guten Neuner, und dann nimmt man Ibrahimovic, der jetzt 40 wird oder schon ist, ich weiß es gar nicht, noch dazu, dass die alle jenseits der 32 sind und Lukaku mit 28 bei Weitem der Jüngste.
Ja,
also Benzema ewig dabei, Lewandowski 33, Ronaldo 36, Ibrahimovic 39, Wahnsinn, ne? Dass diese Mittelstürmerposition Country for Old Men ist. Da hätte ja vor ein paar Jahren auch keiner gedacht, dass die alle immer noch dabei sind.
Ja.
Also Spieler, mit denen du eben schon bei FIFA 2005 oder so gespielt hast.
Ich denke, beim FC Bayern hoffen sie auch darauf, dass Lewandowski bis 45 spielt. Da muss man sich erstmal keine Sorgen machen.
Das ist ja übrigens auch die These.
Wenn Haaland nicht kommt.
Das ist die These, habe ich auch in der Süddeutschen gelesen. Haaland kommt für die Bayern zum falschen Moment auf den Markt.
Genau.
Weil sie müssten ihn nächste Saison holen und 75 Millionen ist ein Schnäppchen.
Ja.
Aber Lewandowski ist
halt
zu
noch
fit,
und
hat halt zu viel Verdrängung.
Ja.
Also du kannst ja nicht Haaland zum FC Bayern holen und sagen, pass auf, Arbeitsteilung mit Lewandowski. Also das ist ja, das wird
auf der
das
anderen, wird auf der anderen Seite wäre das ja nun nicht der erste verdiente Stürmer, der unehrenhaft bei den Bayern ausscheidet. Also da hatten sie ja nun auch mit anderen Leuten, siehe Makai, Luca Toni und sonst so, eigentlich nie ein großes Problem mit jemandem, der auch wirklich ein arrivierter und hochverdienter Stürmer gewesen ist, zu sagen, tschüss.
Das ist der Luca Toni. So.
Ja, jetzt kommt mir nicht, ich weiß, Ribéry und Robben, glanzvolle Abschiede, aber es gab Klose, hat es bei den Bayern immer gegeben.
Ich glaube, du kannst es, also ich habe ja nochmal es ist ja so unglaublich mittlerweile, die ewige Torschützenliste der Bundesliga, natürlich Gerd Müller mit 365 Treffern und ich glaube, Lewandowski hat jetzt 277 so. Wenn der noch, also wenn der den Ronaldo macht und noch 3 Jahre auf dem Niveau spielt, könnte der ja sogar theoretisch, wenn der weiter über 30 Tore pro Saison, bricht der noch den Gerd Müller-Rekord. Und ich glaube, das ist, wenn man Lewandowski ein bisschen verfolgt und ihn ein bisschen kennt medial, dann ist das natürlich auch noch ein Ziel. Also ich glaube, der wird sich nicht gehen lassen. Der wird sagen, pass auf, ich mache hier noch 3 Jahre. Genau. Die 90 Buden schaffe ich auch noch.
Ja, ja. Die Frage wäre ja übrigens, wie wir ihn bewerten würden, wenn er eine andere Körpersprache hätte. Ne? Also wenn er eben ein bisschen, also ich habe ja mal gesagt, er ist der langweiligste Superstar, den wir in der Bundesliga haben.
Da hast du so viel Hass abbekommen für.
Warum? Aber es stimmt doch. Aber es ist doch wahr. Also das ist...
Bei allem Respekt vor seiner
Leistung. Der hat natürlich, wenn der jetzt sozusagen ein Showman wäre wie ein Ronaldo oder wie ein Haaland alleine auch, also wenn er sozusagen mehr Geschichten liefern würde, wo man auch sagen würde, ah, geiler Typ, dann wäre zumindest mal eine interessante Überlegung, wie wir ihn dann auch oder wie ich ihn dann auch.
Aber du musst dich jetzt mal entscheiden. Willst du einen Spieler, der sein Essen rückwärts zu sich nimmt? Oder willst du einen Spieler, der seine Jacken falsch rumträgt? Also, wir haben ja alles erlebt. Also, du hast auf der einen Seite das Extrem Aubameyang, der Nachfolger von Lewandowski in Dortmund gewesen. Der war fast zu schillernd, wenn er da mit seinem Flecktarn Lamborghini um die Ecke gefahren ist.
Es war ein goldener Panamera.
Ja, es ist doch egal. Der hat auch mehrere Autos wie manch anderer, den ich kenne.
So.
Und Lewandowski ist halt das Gegenteil. Ich finde das vollkommen okay. Es ist ja nur, die Frage, ist so jemand nahbar? Und das ist er dann eher nicht.
Genau.
So, aber was ich auch schon gesagt habe, Benzema ist ja auch ein Problemfall. Also mit der ganzen Geschichte in der Equipe Tricolor.
Hey, war Buena.
Ja.
Entschuldigung. So. Mike, es ist gut.
Aber die Frage ist halt, was leistet der auf dem Platz? Ja. Und deswegen finde ich das, aber interessant, dass sozusagen in dieser Bundesliga-Diskussion du plötzlich nur noch Haaland, Lewandowski, als würde drumherum, als würden diese Maschinen nicht einfach weitertreffen.
Und da muss ich mal eine Frage stellen, ne? Also wenn es immer heißt Haaland, Lewandowski, wer von euch fragt denn mal nach Simon Terodde?
Ja, so!
Oder?
Ja,
der hat
fantastisch.
Pass auf, zehnmal getroffen.
Weißt du, wer nach Simon Terodde fragt? Hertha in einem Dreivierteljahr, wenn sie nämlich in der zweiten Liga sind und einen Torgaranten
guter brauchen. Punkt. So, ja. Ich mache jetzt den Sack zu.
Wir haben noch gar nicht darüber gesprochen, dass der FC St. Pauli Zweiter in der zweiten Liga ist. Ach, da läufst du weg, ne? Hier die ganze Zeit irgendwie Laschet bashen und so weiter. Ja. Die halben Podcast müssen wir darüber reden.
Mit ihren Sansibar-Hoodies werden nur noch von einer Kategorie Menschen übertroffen. Und dann sind natürlich die ganzen Ottos mit ihrem Totenkopf St. Pauli-Hoodie. Ne? Ich sage nur Longboard.
Ich sag,
Currywurst aus der Porzellanschale.
Dir stellen wir irgendwann nochmal einen Praktikanten an dir.
Sie hören Agenturchef Mike Nöcker.
Was?
Ja, du weißt genau, was ich meine. Du hast mich,
Du hast den Fußball doch nie geliebt. Warum guckst du jetzt so entsetzt?
Ich habe 3 Dosen Red Bull getrunken in dieser Folge. Ich bin am Ende, ich kriege einen Herzkasper gleich. Ja. Ich gehe jetzt mal alle Zeitlupen signieren, wie ich es versprochen habe.
Ja.
Und wünsche dir, lieber Micky.
Ja.
Und dir, Mike.
Ich habe eine WhatsApp. Ich habe mein Handy weggelegt. Warte. Mach mal weiter. Du wünschst mir, lieber Mike, ich kriege hier eine Regieanweisung.
Nee, wir lassen das in Echtzeit so weiter.
Ja, natürlich. Ich kriege hier eine Regieanweisung live in die Sendung. Ich habe quasi ein...
Da steht halt, zieh dein Shirt aus, Mike. Du musst das Wort kitzeln in diesem Podcast unterbringen.
Kitzeln? Kitzeln.
Kommt jetzt so noch was?
Ja, warte, hier, ich hab's doch, ich krieg eine Regieeinweisung. Wir haben eine Stellenausschreibung.
Ah, guck mal!
So!
So, ja, Micky Beisenherz ist weg und wir suchen einen neuen Praktikanten.
Der, also beides sein muss. Zum anderen natürlich Zivi für Micky Beisenherz.
Es gibt Betreuungsgeld.
Ja.
Für die, ihr könnt mit Mike und Micky arbeiten, es gibt monatliches Betreuungsgeld. Ihr könnt Praktikant bei uns werden. Ihr braucht Humor, Social Media Skills und Bock. Habt ihr Bock zu ballern? Dann kommt zu Fußball MML.
So ist es. Auf jeden Fall, ihr wisst ja, es gibt die Fußball MML GmbH. Wir haben viel vor und wir brauchen dich hier als Praktikantin. Also, wir suchen natürlich dich für unser Team, wenn du Lust hast, als Praktikant oder Praktikantin dich zu bewerben. Mach das fußballmml.de oder über OMR. Dort findet man auch omr.com. Dort findet man unter Jobs auch die Stellenausschreibung. Kann man ein bisschen nachlesen. Und wir würden uns freuen, dich auf jeden Fall hier bei uns im Team begrüßen zu können.
Mike, weil du jetzt zum Abschluss noch leise gegendert hast, ja, mache ich jetzt noch den nie gemachten Kabarett-Gag zum Bundestagswahlkampf. Willst du noch hören?
Ja.
Pass auf. Früher, da hieß es bei den Grünen Außenminister innen grün. Heute heißt es Außenminister innen. Tschüss.
Tschüss.
Dieser Podcast wird produziert von Podstars. Bei OMR.
Jetzt kommt die Werbung.
Alicia, wir machen diesen Podcast jetzt schon seit November 2022. Erinnerst du dich noch an unsere allererste Folge?
Ja.
Welches Stichwort fällt dir dazu ein?
Hitze.
Und was passiert bei Hitze?
Es tropft ganz viel. Unangenehme Gerüche verbreiten sich. Also mein absolutes Horrorszenario. Und deins auch.
Ja, sowohl für Podcasts als auch zum Beispiel in Interviewsituationen auf dem roten Teppich, wo gerne viel Licht ist, neige ich dazu, dass ich denke, dass ich stinke. Aber wenn ich die ganze Zeit drüber nachdenke, ob mein Gegenüber denken könnte, dass ich stinke, lässt meine Konzentration fürs Wesentliche definitiv nach.
Weißt du noch bei der Tour, was mein größte Horrorszenario-Vorstellung war? Dass ich unangenehm rieche, dass ich mich nicht frisch genug fühle. Und ich hatte Gott sei Dank einen richtig, richtig tollen Partner, und zwar 8x4. Denn die Düfte von 8x4, oh mein Gott, die riechen nicht nur toll, du fühlst dich automatisch fast sogar wie frisch geduscht. Also du fühlst dich so frisch, du hast so einen klaren Kopf und du fühlst dich einfach fresh. Und deshalb bin ich unfassbar dankbar, dass 8x4 mir dann auch den Fresh Mind Effekt gezeigt hat.
Und was ist der Fresh Mind Effekt?
Das gut zu riechen nachweislich die Stimmung hebt. Wenn ich gut rieche, dann bin ich der selbstbewussteste Mensch auf Erden. Wenn ich das Gefühl habe, ich könnte unangenehm riechen. Es gibt für mich nichts Schlimmeres, dass mein Gegenüber sich das denkt und mir nicht kommunizieren kann, weil es der Person zu unangenehm ist. Und deswegen bin ich lieber wirklich ein Mensch, der übervorsichtig ist und wirklich krass darauf achtet, als mein Umfeld auch in diese Situation zu bringen.
Aber ich muss auch sagen, 8x4 gerade ist für mich auch so pure Nostalgie, weil Schulzeit, ich wusste gar nicht, was Parfum ist. Für mich war der einzige Duft, den ich kannte, 8x4. Schon alleine deswegen hebt 8x4 einfach meine Laune, weil ich so diese jugendliche Nostalgie und diese Leichtigkeit damit verbinde. Wo ich noch gedacht habe, keine Ahnung, meine 4 in Französisch ist mein größtes Problem der Welt.
Und weißt du, welcher mein persönlicher Favorit ist?
Ich weiß nicht, aber ich habe da vielleicht so eine Vermutung. Man munkelt, vielleicht gibt es da bald eine Überraschung im Einzelhandel.
Hör mal, denk mal zurück an Rosen. Und es gibt einen, der heißt Vibrant Flower. Das ist eine lilane Sprühdose. Oh mein Gott, das ist so ein schöner, blumiger, frischer Duft. Der lässt euch so selbstbewusst wirken. Wir haben ja gerade schon über Rosen gesprochen. Deswegen würde ich an dieser Stelle noch meinen ganz herzlichen Dank an 8x4 aussprechen. Danke für diese tolle Zusammenarbeit. Schon bei Rosen, dann bei der Tour und jetzt auch im Podcast und noch auf ganz, ganz viele andere tolle Projekte, die folgen werden. Darauf könnt ihr gespannt sein. Deswegen ein ganz, ganz riesen Dank.
Da 8x4 auch mich mit diesem Podcast hier unterstützt, auch ein Dankeschön von mir. Und selbstverständlich gibt es alle Infos zu 8x4 im Linktree, in den Shownotes und auf 8x4.de.
Das war's mit der Werbung.